Die Menschen sind in ihrem tiefsten Wesen Buddha. Es ist wie bei Wasser und Eis. Wie es kein Eis gibt ohne Wasser, so gibt es nicht einen Menschen ohne Buddha-Natur. Wehe den Menschen, die in weiter Ferne suchen und nicht wissen, wie nahe die Wahrheit ist. Sie gleichen denen, die mitten im Wasser stehen und doch nach Wasser schreien. Sie sind Kinder aus reichem Haus, die in Armut und Elend ihren Weg verloren haben. Irrend durchwandern sie alle Welten, verstrickt im Finstern ihrer Unwissenheit. Wie könnten sie je frei werden von Geburt und Tod, wenn sie endlos im Dunkel des Irrtums suchen? Sazen, wie es der Buddha lehrt, kein Lob kann sein Verdienst erschöpfen. Alle Tugenden, Barmherzigkeit und Sittlichkeit, alle gute Tat, Lobpreisung Buddhas und alle Übungen, alle münden sie hier. Wo sind die Pfade des Übels, wenn reines Land so nah ist? Wer voll Demut auch einmal nur diese Wahrheit vernimmt, wer sie preist und mit Vertrauen befolgt, erlangt unendliche Glückseligkeit. Mehr noch, wenn wir uns ganz der Suche hingeben und unmittelbar unsere eigene Natur erleben, dann ist unser eigenes Wesen nichts anderes als die Natur des vollendeten Lichts. In diesem Augenblick, was fehlte da noch, wo sich offenbart das Nirvana? Hier und jetzt ist reines Land und dieser Leib hier ist nichts anderes als Buddha. Ja, wenn ihr wollt, setzt euch bequem hin. Wer den deutschen Text vom Hakuin Senji Sazen Wasan auswendig kann, wird vielleicht gemerkt haben, ein paar Stellen habe ich übersprungen oder ausgelassen. Das ist mir zu lang. Ich will auch nicht zu allem was sagen. Wir rezitieren diesen Text ja täglich, hier dreimal, in Bremen oder beim Sitzen eigentlich im Rinzai Zen immer bei jeder Gelegenheit und ist wohl neben dem Hanya Shingyo wohl das bekannteste und wichtigste Sutra im Rinzai Zen. Hakuin hat ja im 17. und 18. Jahrhundert gelebt in Japan. Und der war ein großer Kritiker des, ich sag mal, etwas intellektualisierten und verwässerten Zen, der Zen-Praxis damals in Japan. Und sein Anliegen war, die Menschen einfach mehr darauf zu verweisen, dahin zu bringen, mehr wirklich zu praktizieren. Vor allem auch die Koan-Übung zu machen. Das war jetzt nur die Einleitung sozusagen. Ich zitiere die Stellen, die ich euch schon mal vorgelesen habe, immer kurz und dann komme ich mit meinen ausgedachten Weisheiten hin. Die Menschen sind in ihrem tiefsten Wesen Buddha. Es ist wie bei Wasser und Eis. Wie es kein Eis gibt ohne Wasser, so gibt es nicht einen Menschen ohne Buddha-Natur. Ich glaube, für mich jedenfalls war das so, und ist es vielleicht immer noch, zwei der verwirrendsten Begriffe, die wir immer benutzen, sind Buddha und Leerheit oder das Nichts, was auch hier vorkommt. Ja. Und mit dem Wort Buddha eben auch verbunden der Begriff Buddha-Natur. Also Buddha als historische Person, Shakyamuni, ist ja unproblematisch, aber Buddha als Bezeichnung für, ja, ich sag mal, vielleicht sowas wie einen idealen Menschen mit Eigenschaften, Fähigkeiten, auch als Symbol dafür natürlich, wird es ja meistens verwandt, ist schon ziemlich nebulös. Mein tiefstes Verständnis, würde ich mal sagen, ist wenige Jahre alt. Ob es das Richtige ist, das werde ich vielleicht nie erfahren. Für mich persönlich ist es aber so, ich habe den Eindruck, ich stochere nicht mehr so sehr im Nebel herum, habe aber 30 Jahre lang Nebel verbreitet. Hoffentlich nicht direkt falsch, aber und vielleicht auch ein bisschen hilfreich. Hakuins erster Satz ist schuld an diesem Nebel, der auch immer wieder zitiert wird und interpretiert wird und verwendet wird, nämlich: Die Menschen sind in ihrem tiefsten Wesen Buddha. Das heißt, sie sind nicht Buddha, sondern in ihrem tiefsten Wesen sind sie Buddha. So wird es verstanden. Und die Buddha-Natur ist sozusagen nur das Potenzial, mit dem jeder Mensch geboren wird. Das heißt also, jeder Mensch kann Buddha werden, aber dann denkt man natürlich, aber ich bin es nicht, klar. Das erinnert mich irgendwie auch so an die Sichtweise im Christentum. Nicht? Im Grunde bist du auch im Christentum ohne Sünde und erlöst oder erlösbar, sage ich mal so. Nicht? Wenn entweder nach dem Tod oder vielleicht hast du Glück bei manchen, in manchen religiösen Richtungen, christlichen Richtungen, auch in diesem Leben schon, kannst du wirklich so von der Sünde befreit werden. Von der Erbsünde sind wir ja schon befreit durch Jesus. Ich habe das nie kapiert. Aber es hat so, es kommt mir so ähnlich vor. Ja. Hakuins letzter Satz. Ja, der klingt ganz anders. Dieser Leib hier ist nichts anderes als Buddha, sagt er. Danach bist du schon Buddha. Also was jetzt? Ja, so. Wenn ich schon Buddha bin, was will ich hier überhaupt? Ja, mit unseren Übungen. Wenn ich dieser ideale Mensch, den wir uns da vorstellen, sind, ist das dann Betrug? Betrüge ich euch alle? Betrügen euch alle Bücher? Nicht nur meine. Alle Lehrer, die euch zum Üben und zum... Weil Üben heißt ja, so verstehen wir das doch jedenfalls, ich will etwas werden. Ich will anders werden, als ich bin. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn ich mit mir vollständig zufrieden wäre und mich vollständig in Ordnung fände, dann würde ich jetzt aufstehen und gehen. Tatsache ist aber eben, wir erleben uns alle als Suchende, unzufrieden mit uns selbst, ja, mit dem, wie wir uns selber erleben, wie wir fühlen, wie wir unser Denken, wie wir unseren Umgang mit Menschen, mit uns selber erleben, fühlen wir uns irgendwie nicht hinreichend, nicht glücklich, genau glücklich, wie ich ja schon gesagt habe, oder zufrieden. Und Hakuin sagt, wehe den Menschen, die in weiter Ferne suchen und nicht wissen, wie nahe die Wahrheit ist. Sie gleichen denen, die mitten im Wasser stehen und doch nach Wasser schreien. Sie sind Kinder aus reichem Haus, die in Armut und Elend ihren Weg verloren haben. Irrend durchwandern sie alle Welten verstrickt im Finstern ihrer Unwissenheit. Wie könnten sie je frei werden von Geburt und Tod, wenn sie endlos im Dunkel des Irrtums suchen? Rinzai, Mitte des 9. Jahrhunderts gestorben, das weiß man, sein Geburtsdatum weiß man nicht, in China, der formuliert das so ähnlich. Der sagt, könnt ihr hier nachlesen in dem Ding, bringt die Gedanken des ewig suchenden Geistes zur Ruhe und ihr werdet euch vom Patriarchen Buddha nicht unterscheiden. Möchtet ihr den Patriarchen Buddha oder Buddha einfach nicht, Patriarchen Buddha kennenlernen, er ist nicht anders als ihr, die ihr hier vor mir steht und meinem Diskurs lauscht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Weil ihr Schüler den Glauben an euch selbst nicht habt, lauft ihr herum und sucht etwas außerhalb von euch. Selbst wenn ihr beim Suchen etwas findet, wird dieses Etwas nichts weiter sein als ausführliche Darstellungen in Wort und Schrift. Am Ende wird es euch nicht gelingen, den Geist des lebendigen Patriarchen zu erringen. Und er betont auch noch die Ursache für dieses Dilemma, dass wir dauernd suchen und nicht zufrieden sind. Nicht? Und er sagt, Schüler von heute kommen zu nichts. Was fehlt euch? Der Glaube an euch selbst fehlt euch. Wenn es euch am Glauben an euch selbst mangelt, werdet ihr weiter stolpern, verwirrt allen möglichen Ereignissen folgen und von diesen Myriaden von Ereignissen immer wieder neu gewandelt werden und nie ihr selbst sein. Rinzai meint das wirklich absolut. Also nicht neben allem anderen, was du noch erwerben musst und was du lernen musst und verwirklichen musst, fehlt dir der Glaube an dich selbst, das Vertrauen in dich selbst, dass du schon Buddha bist. Sondern das Einzige, was dir fehlt, das Einzige, was dir fehlt, ist der Glaube. Der Vertrauen oder die Sicherheit, könnte man sagen. Ja. So. Dass ich mich selbst als Buddha erlebe, als, jetzt nenne ich es mal mit anderen Worten, ein für mich wesentliches Kennzeichen, mit dem wir uns ja immer rumschlagen, ist, dass ich mich selbst vollständig in Ordnung finde. Dass ich mit mir zufrieden bin, so wie ich bin. So stelle ich mir Buddha vor. Vielleicht geht das noch anders. Aber das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Mit mir selber vollständig zufrieden sein. Ja? Was ja nicht heißt, dass ich mich noch verändern könnte. Dass ich erkenne vielleicht diese oder jene Eigenschaft oder diese etwas weniger Gier, dieses oder weniger Gerappel, dieses oder mehr Mitgefühl zum Beispiel, mehr Kontakt zu kommen zu anderen, also Kontakt zu pflegen und ich weiß nicht was, das ist kein Widerspruch. Ja? Zu erkennen, ach ja, das könnte eigentlich noch ganz hilfreich auch für die anderen sein zum Beispiel. Ja? Dass ich anderen, dass ich noch so ein bisschen mehr Bodhisattva werden könnte, also wirklich mehr dafür leben oder mehr daran interessiert sein, ich sag mal Heiles, nicht Heiliges, Heiles, um mich herum zu verbreiten, allein durch mein Dasein. So. Das kann ja sein, oder wird sicherlich so sein, der Buddha hat sich ja auch entwickelt. Ja. Das ist kein Widerspruch, gleichzeitig mit mir selbst im Reinen zu sein, zufrieden zu sein. Also es stellt nicht unsere ganze Übung auf den Kopf, wenn man sagt, du musst nur den Glauben, das Vertrauen in dich selber haben. Stellt nicht unsere ganze Übung auf den Kopf, weil man nämlich ja sonst sagen könnte, naja, wozu dann noch Konzentration, tieferes Samadhi üben und mehr Wachheit, Aufmerksamkeit, Kornlösung, diesen ganzen Schmarrn, ja. Wozu soll das gut sein? Verständnis der Lehre. Wenn es ausreicht, sage ich mal so, ja, den Glauben und das Vertrauen in mich selbst zu gewinnen. Aber das können wir per Beschluss ja nicht hinkriegen. Geht nicht. Ne? So, da sind wir in der Zwangsjacke. Wir können nicht einfach das Suchen sein lassen. Wir können dem Zwang, immer etwas zu tun und zu verändern, nicht abstellen. Kurzzeitig natürlich schon. Dafür ist das Samadhi da. So, also geistige Übung. Aber diese Grundtendenz, ich muss irgendwas machen, die bleibt. Die kann man nicht abstellen. Hakuin gibt immerhin ein paar Hinweise, allgemeine Hinweise, da, dass das Üben doch notwendig ist, nach seiner Meinung. Zitat, Zazen, wie es der Buddha lehrt, kein Lob kann sein Verdienst erschöpfen. Alle Tugenden, Barmherzigkeit und Sittlichkeit, alle gute Tat, Lobpreisung Buddhas und alle Übungen, alle münden sie hier. Also er denkt schon irgendwie sowas wie Tugend, Barmherzigkeit, Sittlichkeit, gute Tat, Lobpreisung Buddhas, würde ich eher verstehen, Vertrauen in die Lehre Buddhas zu haben. Ja. Und alle Übungen, das hat schon was, das hilft euch so ungefähr. Ne? Wo sind die Pfade des Übels, wenn reines Land so nahe ist? Wer voll Demut auch einmal nur diese Wahrheit vernimmt, sie preist und mit Vertrauen befolgt, erlangt unendliche Glückseligkeit. Das habe ich probiert, aber das klappt nicht. Bei mir jedenfalls nicht. Einmal nur. Aber er nimmt dann doch Rücksicht darauf oder er weiß ja, wir sind einfach die Suchenden. Und dann sagt er, wenn du schon suchst, ja, dann sagt er, wenn wir uns ganz der Suche hingeben und unmittelbar unsere eigene Natur erleben, dann ist unser eigenes Wesen nichts anderes als die Natur des vollendeten Nichts. Was ist das denn jetzt? Die Natur des vollendeten Nichts. Für mich hat Huang Po, auch aus dem 19. Jahrhundert in China, in Japan heißt der Obaku, da einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Zitat: Buddha ist Geist und Geist ist Dharma. Buddha, das meint er wirklich so, darauf reitet er dauernd rum, auf diesen Satz im Grunde. Buddha ist Geist und Geist ist Dharma. Und unter Dharma versteht er in diesem Kontext, soweit ich das, wenn ich das richtig sehe, einfach die Wirklichkeit. Hier diese ganz reale Wirklichkeit. Ja, die Pflanze, der Vorhang, der Fußboden, die Tasse, der Becher, das Feuerzeug, Hendrik auch. Ja, Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, so wie wir sie über unsere fünf Sinne erleben, wahrnehmen können. Nicht mehr und nicht weniger, vor allem nicht mehr. Ja? Nur diese ganz einfache, simple Wirklichkeit, wie wir sie erleben. Das ist Buddha, sagt er. Und das Problem ist, du erlebst diese Welt, diese wirkliche Welt, nur in deinem Geist. Nicht? Über deine fünf Sinne, nicht sonst. Nicht? So existenzphilosophisch kann man natürlich die Frage stellen, woher weißt du überhaupt, dass es außerhalb deines Geistes eine Welt gibt? Ja? Kannst du nicht wissen. Du erlebst sie nur über deine fünf Sinne. Eine Definition von Geist hat Rinzai gegeben auch. Er sagt: Jünger des Weges, der Geist ist ohne Form und durchdringt die 10 Richtungen. Im Auge wird es Sehen genannt, im Ohr wird es Hören genannt, in der Nase riecht es Gerüche, im Mund führt es die Rede, in der Hand ergreift und hält es, in den Füßen läuft und trägt es. Grundsätzlich ist es ein einziges reines Strahlen. Wenn geteilt, wird es zu den 6 harmonisch vereinten Sinnesbereichen. Wenn der Geist leer ist, bist du, wo immer du bist, befreit. Also wenn von Geist die Rede ist, ja, ist das einfach dieses Ding, ich sag mal ruhig in meinem Kopf, ja, das aus dem Informationen, die über 5 Sinne kommen, plus mein Denken, ja, das ist der 6. Sinn im Buddhismus, sich ein Bild von dieser Welt bastelt. Das ist Geist. Die Aktivität des Geistes ist, sich aus den 5 Sinnen, 6 Sinnen eine Welt zu basteln. Das ist Geist. Buddha ist Geist, sagt er. Und Geist, im Geist entsteht diese Welt. So. Und dann sagt Huang Po: Gib sofort das begriffliche Denken auf. Gib sofort das begriffliche Denken auf. Das habe ich schon mal vorgelesen. Er meint, dass du die Welt, du erlebst die Welt ja nur in deinem Geist und du verfälschst sie ununterbrochen, indem du allem Sinneseindrücken eine Bedeutung gibst, einen Begriff zumisst, ja, Beziehungen herstellst, bewertest. Also in einer zwanghaften Tätigkeit gefangen bist, dir ein falsches Bild von dieser Welt zu machen. Das heißt, wir können die Welt, so wie sie ist, gar nicht erleben, wenn wir sie permanent mit Begriffen und Bedeutungen und so weiter zukleistern. Ja, bekleistern. Und deswegen sagt er, die Befreiung, so wie Rinzai auch, die Befreiung besteht darin, wenn du das schaffen könntest, dieses begriffliche Denken aufzugeben. Dann sagt Hakuin, ist unser eigenes Wesen nichts anderes als die Natur des vollendeten Nichts und wir sind erhaben über das Denkenspiel. Diese Natur des vollendeten Nichts ist dann nicht irgendwas Mystisches oder sonst was. Das heißt, das Nichts heißt einfach, dein Geist, wenn dein Geist leer ist von Begriffen, leer ist von Bedeutung, leer ist von Konzepten, wenn die sozusagen nicht aktiv sind, ja, im Moment des Gewahrseins, des Wahrnehmens, ja, das nennt er hier das vollendete Nichts. Das heißt, nur der Geist ist leer von Begriffen, leer von Bedeutung. Und das kennt jeder. Das ist nichts Besonderes. Das machen wir permanent. Das ist das, die ihr nicht nur mir, sondern von anderen vielleicht zugehört habt, das ist die Sache mit den drei Nens. Das erste Nennen ist sozusagen die erste geistige Aktivität, die stattfindet, wenn du irgendetwas wahrnimmst. Ich weiß nicht, 300 Sekunden lang vielleicht. Ja? Da ist ja nur die Wahrnehmung, genau das, wovon hier die Rede ist. Natur des vollendeten Nichts, nur die Wahrnehmung. Im zweiten Nennen, kurz danach heißt sozusagen, sofort anschließend konstruiert dein Geist eine Ich-Objekt-Beziehung. Das heißt, da entsteht sozusagen die Illusion eines Wahrnehmenden, der etwas sieht, also eines Subjekts und eines Objekts. Und das dritte Nennen ist dann die Geistesaktivität, die das, was du gesehen hast, oder gehört, oder gerochen, oder geschmeckt hast, verbindet mit deinen Konzepten von Gut und Schlecht und Böse und so weiter. Passt es sozusagen ein in deinen Logikkanister, den du mit dir rumträgst. So. Und er meint, man kann in diesem ersten Nennen, wo eben noch keine Aktivität ist des Begriffebildens und so weiter, in dem kann man bleiben. Das sind dann die Momente, die in den Korangeschichten oder so immer von den Meistern oder Lehrern, Rinzai vor allem auch, herbeigeführt werden sollen, wenn sie ihre Schüler erschrecken. Mit einem Schlag, mit Anschreien, rausschmeißen, blamieren, demütigen. Ja? Weil das die Momente sind, wo dann das Bewusstsein spontan in diesen, ich sag mal, Leerzustand geht. Und dann sich ganz schnell wieder hochrappelt, aufbaut. Ja, aber im ersten Moment ist man sozusagen in einem solchen Leerzustand. Oder sowas wie mein Beispiel auch immer Achterbahnfahren, nicht? Fährst da hoch und in dem Moment, wo die kippt und dann die große Steile runtergeht, bist du nur ja, eine Sekunde lang vielleicht oder so. Ja? In dem Moment ist da kein Denken und keine Begrifflichkeiten oder sonst irgendwas aktiv, sondern nur die 5 Sinne und Empfindung. Also jeder kennt das. Und das kann man im Samadhi kann man das tatsächlich, wenn man wirklich konzentriert ist, kann man das etwas länger. Hakuin legt so viel Wert auf Koan-Praxis, ja? Weil die Koan einem ja, eigentlich jedes Koan will einen ja dahin führen, dass man lernt, sag ich mal, erstmal überhaupt erkennt, ich fahre schon wieder ab auf mein rationales Denken und mit Begriffen und Logik, um rauszukriegen, worum geht es hier eigentlich, ja, und dann einen Weg findet, weil das wird ja nicht anerkannt, und dann einen Weg findet, wie kann ich intuitiv, spontan, eigentlich müssten wir jede Koan-Lösungsversuch, den ihr macht, der nicht spontan ist, sofort abklingen. Ja, so. Faden verloren. Okay, also jedes Koan will einem, also es ist ein Training, deswegen finde ich, ist die Lösung vieler Koan ist dann auch wichtig, und das ist, inwieweit dieses Training euch etwas bringt oder nützt oder verändert, das liegt an der Ernsthaftigkeit, mit der man das macht. So. Wirklich zu einem intuitiven Erkennen und Wahrnehmen der Wirklichkeit zu kommen. Das heißt, dass man tatsächlich, meine ich, und ich glaube, davon geht Drinsa auch aus, seinen Geist da umtrainieren kann. Dass man nicht sofort alles, was man wahrnimmt, eben mit Begriffen und Bedeutungen versieht. Oder vor allem irgendwelche, jetzt sage ich mal, eher mystischen oder sonstigen Bezüge herstellt. Am schwierigsten sind diese Koan zu lösen, die in der Fragestellung oder in der Vorgabe, die sie machen, einen absoluten Unsinn verzapfen, weil er mit der Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat, da gar nichts zu suchen hat, aber so geschickt gemacht ist, dass er uns dazu verführt, nach einem Sinn zu suchen, ja, nach Bedeutungen zu suchen, vielleicht sogar nach irgendwelchen mystischen Verbindungen oder irgendwie sowas, ja, nach Sinn im Leben und so. Dazu verführen einen die Koan ja immer, ne? Bis man eben wirklich zu dem, jetzt sage ich es mal fast sowas wie ein Durchbruch kommt und wirklich erkennt und auch spürt und realisiert, Quatsch, ja, Blödsinn, was soll das? Ja. Die sind schwer zu erkennen, zu durchschauen. Und deswegen legt er so viel Wert auf Koan, nicht? Denn dieses vollendete Nichts, von dem er redet, ist die reale Welt. Ganz nüchterne reale Welt, in der du lebst. Nichts Absolutes, nichts Geheimnisvolles. Eben leer von all den Eigenschaften, Begriffen und Bewertungen. Das Universum kennt ihn nicht. Ja? So wie ich heute Morgen gesagt habe, der Hund hat sich nie gefragt, wer bin ich. Ja? Der bellt, wenn es dran ist, bellt er. Wenn es nicht dran ist, bellt er nicht. Der merkt das sofort. Ja? Die Katze, der Baum, alles außer der Mensch. Ja? Der macht so einen Unsinn. Ja, das Dumme ist, alle meine rationalen Erkenntnisse, die ich selber ja geil finde, ne, und spannend, haben mich, bin ich mir ganz sicher, nicht einen Deut näher gebracht, mein begriffliches Denken aufzuhören, die Wirklichkeit wirklich zu erleben, sofort zu erleben, spontan zu erleben. Vermutlich haben sie mich eher behindert. So zumindest. Ich glaube, es ist auch so. Viele, viele Aussprüche von großen Zen-Meistern warnen eindringlich davor, sich diesem rationalen Denken und Erklären so lustvoll hinzugeben. Schade auch. Das ist jetzt meine Übung. Also immer wieder der Versuch, wirklich, auch gerade beim Sitzen hier, da hinzugucken und nicht zu denken. Deswegen finde ich die Übung, wirklich das Trainieren, nicht zu denken, ganz bewusst mal zu trainieren, nicht zu denken. Also eine Minute länger, zwei, drei Minuten lang tatsächlich nicht denken, nicht zu denken. Ja. Dass man das trainiert und dann kann es wirklich dahin auch kommen, dass man zu einem durch einen einfachen Beschluss den Geist dazu bringt, jetzt eine Minute lang wird nicht gedacht, macht er dann auch, lässt er dann auch. Dann ist sozusagen für mich nach meinem Gefühl irgendwie sozusagen überhaupt erstmal das Tor offen, ja, nur wahrzunehmen, so, ohne was damit zu machen, nichts zu machen, nichts zu verändern, nichts zu tun. Ja. Und wenn mein Geist trotzdem weiter rappelt, dann ziehe ich mich inne, habe ich mir so ein Ding, so ein Bild gemacht, sag ich mal, was aber für mich ganz irgendwie bewirkt das was. Ich ziehe mich sozusagen zurück innerlich, ja, nach dem Motto, ich halte mich jetzt aus allem raus. Ich halte mich aus allem raus. Ja, also sozusagen mir selbst gegenüber auch, meinem Körper, meinem Geist, alles, was da passiert. Ich halte mich aus allem raus, verändere nichts. Ja. Mir gefällt es, finde ich total gut. Ich denke, das ist für mich zumindest ein ganz guter Zugang, mich aus allem wirklich rauszuhalten. Ja. Hi.